Vor 80 Jahren, auf den Tag genau, ist was passiert. Ende August 1945 kam in Treysa der neu gebildete Rat der evangelischen Kirche in Deutschland zu einer ersten Vollsitzung zusammen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In einer weiteren Sitzung am 18. und 19. Oktober 1945 in Stuttgart verfasste er die sogenannte Stuttgarter Schulderklärung. Das Dokument war an den Bischof von Chichester in England, den Bonhoeffer Freund George Bell, gerichtet. Der Rat der evangelischen Kirche hat seine Schuld bekannt. Und das gerade mal 5 Monate nach dem Ende des Krieges. Ein Nachkriegsgeborener wie ich fragt da spontan: Wie konnten die führenden Protestanten Deutschlands, allesamt Männer, so schnell Klarheit über die Schuld der gesamten evangelischen Kirche bekommen und sie dann auch noch öffentlich aussprechen? Hätte da nicht ein längerer Verständigungsprozess auf allen Ebenen stattfinden müssen, auch in den Kirchengemeinden und eben nicht nur auf höchster Ebene? Ich behaupte, dass kaum ein evangelisches Gemeindeglied von dieser Schulderklärung etwas gehört hat. Schulderklärung ist ein großes Wort. Theologisch ist dieser Ausdruck nicht. Er klingt eher juristisch. Theologisch müsste es heißen Schuldbekenntnis. Dass die Schuld erklärt und nicht bekannt wird, lässt tief blicken. Wollte man sich rechtlich reinwaschen? In etwa so: Wir bekennen unsere Schuld, rein rechtlich also, dann sind wir euch wieder recht. Immerhin ging es ja um die Aufnahme der evangelischen Kirche Deutschlands in die ökumenische Gemeinschaft der Kirchen weltweit. Es stand also viel auf dem Spiel. Warum konnten die Unterzeichner sich also nicht dazu durchringen, ihre Schuld klar zu benennen und dann auch zu bekennen? Genau das ist für mich der Punkt dieses Textes. Weil keine Schuld konkret benannt wird, kann auch keine bekannt werden. Wenn Schuld pauschal und unkonkret bleibt, wird sie eben mit einer Pseudoträne im Knopfloch erklärt. Man hat seine Schuldigkeit getan und wird so aufgenommen ins große Ganze der weltweiten Kirche. Das ist dann auch passiert. Deshalb meinen kluge Leute, die damaligen Führer der evangelischen Kirche seien von den Vertretern der Ökumene zu dieser Erklärung gezwungen worden. Mir ist diese Stuttgarter Schulderklärung zum ersten Mal als Theologiestudent begegnet. Sie hat folgenden Wortlaut: Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland begrüßt bei seiner Sitzung am 18. und 19. Oktober 1945 in Stuttgart Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen. Wir sind für diesen Besuch umso dankbarer, als wir uns mit unserem Volk nicht nur in einer großen Gemeinschaft der Leiden wissen, sondern auch in einer Solidarität der Schuld. Mit großem Schmerz sagen wir: Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Was wir unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im Namen der ganzen Kirche aus. Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregime seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Nun soll in unseren Kirchen ein neuer Anfang gemacht werden. Gegründet auf die Heilige Schrift, mit ganzem Ernst ausgerichtet auf den alleinigen Herrn der Kirche gehen sie voran, sich von glaubensfremden Einflüssen zu reinigen und sich selber zu ordnen. Wir hoffen zu dem Gott der Gnade und Barmherzigkeit, dass er unsere Kirchen als sein Werkzeug brauchen und ihnen Vollmacht geben wird, sein Wort zu verkündigen und seinem Willen Gehorsam zu schaffen bei uns selbst und bei unserem ganzen Volk. Dass wir uns bei diesem neuen Anfang mit den anderen Kirchen der ökumenischen Gemeinschaft herzlich verbunden wissen dürfen, erfüllt uns mit tiefer Freude. Wir hoffen zu Gott, dass durch den gemeinsamen Dienst der Kirchen, dem Geist der Gewalt und der Vergeltung, der heute von Neuem mächtig werden will, in aller Welt gesteuert werde und der Geist des Friedens und der Liebe zur Herrschaft komme, in dem allein die gequälte Menschheit Genesung finden kann. So bitten wir in einer Stunde, in der die ganze Welt einen neuen Anfang braucht, Veni Creator Spiritus, komm Heiliger Geist. Stuttgart, den 18.19. Oktober 1945. Handschriftlich unterzeichnet von Theophil Wurm, Hans Christian Asmussen, Hans Meiser, Heinrich Held, Hans Lilje, Hugo Hahn, Wilhelm Niesel, Rudolf Sment, Gustav Heinemann, Otto Dibelius, Martin Niemöller. Kaum veröffentlicht, wurde über die Stuttgarter Erklärung heftig gestritten. Die Auseinandersetzung drehte sich vor allem um die angebliche Anerkennung einer deutschen Kriegsschuld sowie um das Eingeständnis von Schuld allein durch die Deutschen und nicht auch durch die Siegermächte. In den Diskussionen wurde deutlich, dass die in Stuttgart formulierten Einsichten, sofern sie in der Not der Nachkriegszeit überhaupt wahrgenommen wurden, nicht im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit verankert waren. Die Ablehnung überwog sehr deutlich, sah man sich doch selbst in der Opferrolle. Auch Kirchenleitungen und einzelne Unterzeichner rückten nun von der Erklärung ab. Die tiefen Risse innerhalb der evangelischen Kirche Deutschlands waren in Stuttgart nur für einen kurzen Moment überdeckt worden. Die Kirchen der Ökumene reagierten hingegen positiv auf die Schulderklärung. Heute gilt der Text vom 19. Oktober 1945 als bedeutendstes Dokument des frühen Nachkriegsprotestantismus. Der Kirchenhistoriker Gerhard Bézier betrachtet das Papier als Ergebnis einer Erpressung. Hochrangige Kirchenvertreter aus Ländern, gegen die kurz zuvor noch Krieg geführt worden war, hatten sich nach Stuttgart aufgemacht, um die Beziehungen zu den evangelischen Kirchen wieder aufzunehmen. Die weltweiten Ökumene-Partner haben laut Bézier vorher deutlich gemacht, dass es nur Auslandshilfe für die notleidenden Deutschen gibt, wenn die Kirchen sich ihrer Mitverantwortung für die NS-Verbrechen stellen. Zitat: Die deutschen Kirchen hätten von sich aus keine Schulderklärung formuliert, so Bézier dem evangelischen Pressedienst. Tatsächlich schrieb Willem Adolf Wiesert-Hof, niederländischer Theologe und Leiter der ökumenischen Delegation in Stuttgart, später in seiner Autobiografie, Zitat: Wie sollten wir die Wiederaufnahme voller ökumenischer Beziehungen erreichen? Die Hindernisse für eine neue Gemeinschaft ließen sich nur beseitigen, wenn die deutsche Seite ein klares Wort fand. Zitat Ende. Die Botschaft an die Deutschen sollte lauten: Wir sind gekommen, um euch zu bitten, dass ihr uns helft, euch zu helfen. Dabei waren einige der Unterzeichner durchaus auf riskanten Konfrontationskurs zum Regime gegangen. Der Berliner Generalsuperintendent Otto Dibelius etwa erhielt Predigtverbot und kam mehrfach ins Gefängnis. Der württembergische Landesbischof Theophil Wurm hatte die Eingliederung seiner Landeskirche in die Reichskirche verhindert und gegen das Euthanasieprogramm der Nazis protestiert, wofür er vorübergehend Hausarrest und später ebenfalls Schreib- und Predigtverbot erhielt. Obwohl die Schulderklärung aus heutiger Sicht eher halbherzig wirkt, traf sie damals in Deutschland auf Ablehnung und Wut. Im Hannoverschen Kirchenamt füllten die Protestbriefe ganze Kartons. Menschen sahen sich für Verbrechen in Mithaftung genommen, obwohl sie sich unschuldig fühlten. In ihrer Selbstwahrnehmung waren sie Opfer, nicht Täter. Außerhalb Deutschlands zeigte das Bekenntnis den gewünschten Erfolg. Kirchengemeinden etwa in den USA schickten Hilfspakete an die ausgebombten Glaubensgeschwister. Auch einer Rehabilitierung deutscher Protestanten und einer Mitarbeit in weltweiten ökumenischen Gremien wurde der Weg gebahnt. Kirchenhistoriker Bézier wünschte sich heute ein milderes Urteil über die damals Verantwortlichen. Die führenden Kirchenmänner seien Kinder ihrer Zeit gewesen. Antisemitische Aussagen des württembergischen Bischofs Wurm und des führenden Vertreters der bekennenden Kirche Martin Niemöller basierten auf Vorurteilen, die über Jahrhunderte in Mitteleuropa gepflegt worden und tief ins Bewusstsein gesunken seien. Zitat: Es ist falsch, die Maßstäbe von heute an das Jahr 1945 anzulegen, sagt der emeritierte Geschichtsprofessor. Das Eingestehen von durch Antijudaismus und Antisemitismus motivierter Schuld war ein langer und konfliktreicher Prozess. Schuldbekenntnis und Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden mussten zusammenkommen. Nach mehreren Zwischenetappen erfolgte dies im Rheinischen Synodalbeschluss von 1980. Anschließend kam es in den Landeskirchen zu Änderungen ihrer Ordnungen im Hinblick auf ihr Verhältnis zum Judentum. Ich, Ewald Förschler, der hier spricht, erinnere mich an eine Tagung der Landessynode der Badischen Landeskirche. Es war die Frühjahrsnote 1984 in Bad Herrenalb, auf der ich als Lehrvikar teilnahm. Das Verhältnis der Christen zu den Juden war das bestimmende Thema dieser Synode. Der Hauptausschuss unter Vorsitz von Pfarrer Johannes Stockmeier, später EKD-Diakoniechef, nahm sich des Themas an. Ich erinnere mich an nachdenkliche und hitzige Debatten in dem Ausschuss und ein ehrliches Ringen um eine Stellungnahme. Sie kam tatsächlich zustande und wurde vom Plenum der Synode mit großer Mehrheit angenommen. Sie war die zweite Erklärung zu diesem Thema einer Landeskirche in Deutschland nach der Rheinischen. Und das ist der Wortlaut dieser Erklärung. Die Synode der Evangelischen Kirche in Baden folgt dem Auftrag der Grundordnung, im Paragraph 69 sich um die Begegnung der Judenheit zu bemühen. Deshalb wird erklärt: Erstens, die Synode stellt sich der geschichtlichen Notwendigkeit aufgrund biblischer Einsicht in ein neues Verhältnis der Kirche zum jüdischen Volk zu gewinnen. Durch Jahrhunderte wurden christliche Theologie, kirchliche Predigt, Unterweisung und kirchliches Handeln immer wieder von der Vorstellung belastet, das jüdische Volk sei von Gott verworfen. Dieser christliche Antijudaismus wurde zu einer der Wurzeln des Antisemitismus. Deshalb bekennen wir betroffen die Mitverantwortung und Schuld der Christenheit in Deutschland am Holocaust. Zweitens. In unserem Bemühen um ein neues Verstehen stellen wir dankbar fest, dass das Alte Testament gemeinsame Grundlage für Glauben und Handeln von Juden und Christen ist. Wir sehen den unlösbaren Zusammenhang des Neuen Testaments mit dem Alten Testament neu. Wir lernen deren Verhältnis zueinander von der Verheißung Gottes her verstehen. Gott gibt, erfüllt und bekräftigt sie neu. Das Neue Testament ersetzt nicht das Alte Testament. Drittens, wir glauben an Gottes Treue. Er hat sein Volk Israel erwählt und hält an ihm fest. Darum müssen wir der Auffassung widersprechen, dass Israel von Gott verworfen sei. Die Erwählung Israels wird auch nicht durch die Erwählung der Kirche aus Juden und Heiden aufgehoben. Wir Christen bekennen uns zu Jesus, der ein Jude war, als dem für alle gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn, dem Heiland der Welt. Mit Schmerz und Trauer stellen wir fest, dass uns dieses Bekenntnis vom Glauben des jüdischen Volkes trennt. Im Glauben an Jesus Christus und im Gehorsam ihm gegenüber wollen wir unser Verhältnis zu den Juden neu verstehen und festhalten, was uns mit ihnen verbindet. Viertens, wir bekennen mit den Juden Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir glauben mit den Juden, dass Gerechtigkeit und Liebe Weisungen Gottes für unser ganzes Leben sind. Wir hoffen mit den Juden auf einen neuen Himmel und eine neue Erde und wollen mit ihnen in der Kraft dieser Hoffnung für Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt arbeiten. Wir bitten Gemeinden und Kirchenbezirke, an diesem Thema weiterzuarbeiten und im Bemühen nicht nachzulassen, auf diese Weise in der Begegnung mit der Judenheit zu einem erneuerten Verhältnis zueinander zu gelangen. Ende der Erklärung. 30 Jahre hat es gebraucht, um Schuld wirklich zu bekennen und Reue zu zeigen. Ich habe miterlebt, wie schwer das vor 41 Jahren noch war. Ich hätte mir etwas anderes gewünscht. In der Stuttgarter Erklärung fehlt jeder direkte Hinweis auf eine andere Erklärung, nämlich die Barmer Theologische Erklärung von 1934, die im Wesentlichen von dem Theologieprofessor Karl Barth verfasst wurde. Sie gilt als geistliche Urkunde der bekennenden Kirche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die klugen Männer vom 19. Oktober 1945 die Barmer Erklärung nicht kannten. Sie hätte ihnen leicht als Schuldbekenntnis dienen können oder zumindest als Vorlage. So viel dazu für heute. Morgen gehe ich einen zweiten Beitrag auf die Barmer theologische Erklärung ein, setze die beiden Erklärungen bzw. die drei ins Verhältnis und am Schluss versuche ich ein eigenes Schuldbekenntnis zu formulieren. Also bis dann, bis morgen und bleibt behütet.